Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt, Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei und wir begrüßen auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Bad Blankenburg und Rudolstadt. Mein Name ist Richard Schäfer. Rund 40 Wochen Bauchzeit hat die Natur für ungeborene Babys vorgesehen. Nicht alle halten so lange durch. 8% aller Neugeborenen, so eine Statistik aus dem Jahr 2015, starten zu früh ins Leben und kommen vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche zur Welt. Deutschland liegt damit vor Ländern wie Schweden oder Frankreich, wo die Frühgeburtsrate bei 6% liegt. Nehmen wir das Beispiel Frankreich. Dort bekommen die Frauen im Durchschnitt mehr Kinder und bei Mehrgebärenden sinkt das Risiko für Frühgeburten. Außerdem seien werdende Mütter in Deutschland älter, im Durchschnitt 31 Jahre, und mit steigendem Alter werden Frühgeburten wahrscheinlicher. Auch, dass es hierzulande mehr künstliche Befruchtungen und Zwillingsgeburten gibt, trage dazu bei. Je früher ein Kind zur Welt kommt, desto höher ist die Gefahr für Komplikationen und Folgeschäden. Deshalb versuchen Gynäkologen schon in der Schwangerschaft, dieses Risiko zu minimieren. Einer, der sich vehement dafür einsetzt, Frühgeburten zu verhindern, ist Professor Dr. Udo Heume. Bis 2013 leitete er die Frauenklinik hier in Erfurt. Seit seiner Pension ist er leitender Arzt am Ilmkreisklinikum in Arnstadt. Sein Ziel im brechtschen Sinne? Das Einfache, was so schwer zu machen ist, Medizin einfach machen. Ich freue mich, Professor Dr. Heume heute im Studio begrüßen zu können. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Schönen guten Tag, Herr Professor Heume.
Schönen guten Tag.
Sie haben ganz viel Zeit, ganz viel Intention, ganz viele Ideen damit entwickelt, Frühgeburten zu verhindern. Und wir wollen das den Hörerinnen und Hörern im Verlaufe der nächsten Minuten etwas näher vorstellen. Und ich möchte, Herr Professor Heume, auf drei Dinge eingehen, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Das sind einmal die Ursachen für Frühgeburten, die Risiken für Frühgeburten und wer kann was dagegen tun. Auf diesem Gebiet haben Sie in den letzten Jahren viel und intensiv gearbeitet, nicht nur im Thüringer Raum, sondern national und international. Und vielleicht können wir da noch einige Ergebnisse Ihrer Arbeit mit vorstellen. Was sind Ursachen für Frühgeburten?
Für die Frühgeburt gibt es eine Vielzahl von Ursachen, die zum Teil nicht ausreichend untersucht sind. Aber es ist so, dass wir auf alle Fälle eine Hauptursache haben und das ist die Infektion, oft eine schleichende Infektion, wie sie von der Frau dann auch nicht wahrgenommen werden kann.
Diese Infektionen sind bekannt und sie können also auch ermittelt werden.
Dass Infektionen zur Frühgeburt führen, ist verbirgt. Das ist ausreichend untersucht. Das Dilemma besteht nur darin, dass wegen der geringen Zeichen dieser Infektion in der Scheide die Frau zu spät in eine Behandlung kommt.
Diese Infektionen tragen dazu bei, die Frühgeburt auszulösen.
Das ist richtig, denn bestimmte Bakterienarten, insbesondere wenn sie in hoher Konzentration auftreten, produzieren Stoffe, Prostaglandine, in letzter Konsequenz die geburtsauslösend sind. Diese Prostaglandine setzen wir ja auch therapeutisch ein, dann, wenn wir eine Geburt aus bestimmten medizinischen Gründen einleiten wollen. Bei der Infektion ist es aber so, dass zum unrechten Zeitpunkt eine Geburt oder auch eine Fehlgeburt ausgelöst wird.
Und Sie sind der Meinung oder haben herausgefunden, dass man diese Infektionen ermitteln kann und wenn sie ermittelt ist, kann sie also auch schnell behandelt werden?
Mit Meinung ist in der Medizin, ist in der Wissenschaft niemand geholfen. Wir brauchen harte Fakten und die haben wir. Diese Infektionen oder auch nur diese Scheidenmilieustörungen, die zur Prostaglandin-Freisetzung führen, gehen mit bestimmten Zeichen einher. Und eines dieser Zeichen, neben dem Juckreiz oder dem Brennen, neben dem üblen Geruch, ist auch ein Anstieg des Säuregrades in der Scheide. Und der ist recht einfach zu ermitteln, so einfach zu ermitteln, dass das nicht an die ärztliche Untersuchung gebunden ist, sondern dass dies auch von Frauen selbst gemacht werden kann.
Das ist so wie eine Art Lackmustest.
Genau. Es wird ein pH-Papier in die Scheide eingeführt, gleich nun einmal in welcher Apparatur oder mit welcher Technik. Aber der pH-Wert in der Scheide wird gemessen auf ganz einfache Weise. Und wenn dieser pH-Wert über 4,5 angestiegen ist, dann ist das ein Zeichen einer möglichen Bedrohung, nicht unbedingt, dass da schon etwas Schlimmes geschehen ist, aber einer möglichen Bedrohung. Und für die Frau soll das dann der Anlass sein, ihren Frauenarzt umgehend aufzusuchen, damit der abklären, diagnostizieren und dann gegebenenfalls auch behandeln kann.
In der Praxis ist es ja so, dass eine Frau in der Schwangerschaft, glaube ich, alle 4 Wochen zu einem Arzttermin angehalten ist. Ja, und mit dieser Messung könnte sie oder müsste sie quasi diesen Zeitlauf unterbrechen.
Das ist völlig richtig. Das Dilemma besteht wirklich darin, dass in der ersten Hälfte der Schwangerschaft der Arztkontakt bei der normal oder scheinbar normal verlaufenden Schwangerschaft nur alle 4 Wochen stattfindet. Das ist ein zu großes Intervall, um so eine Bedrohung durch eine sich anschoppende Infektion zu erkennen. Mit anderen Worten, in der pH-Selbstmessung wird darauf gebaut, dass die Frau vielleicht 2-mal in der Woche beginnt, ab 12., 14. Schwangerschaftswoche misst, um dann eine gute Kontrolle über den normalen Verlauf der Schwangerschaft hinsichtlich der Frühgeburtsbedrohung zu haben.
Herr Professor Heume, jetzt sind wir schon bei den Maßnahmen. Was kann der Arzt denn dann tun, wenn die Frau kommt und sagt, ich habe bei der Messung festgestellt, der pH-Wert ist erheblich erhöht?
Ja, er muss 2 Dinge machen. Er muss zum einen abklären, warum der pH-Wert erhöht ist und dann entsprechend mit einer medikamentösen Behandlung oder mit einer Behandlung, die auch rein diätetischer Natur sein kann, um nur einige Beispiele zu nennen, dagegen zu halten. Und zum Zweiten muss er bewerten, wie weit sich diese Veränderung schon manifestiert, in dem Sinne, dass eben der Muttermund dabei ist, aufzugehen oder die Cervix, also der Muttermundsmuskel, wenn Sie so wollen, dabei ist, sich zu verkürzen.
Es muss nicht unbedingt medikamentös verhandelt werden.
Nein, es gibt durchaus die Option, auch mit Lactobacillen-Zubereitungen zum Beispiel zu behandeln. Das ist dann zwar nicht im Sinne der Heilung wirksam, aber darum geht es eigentlich in dieser Situation weniger. Es geht vielmehr darum, eine Frühgeburt vor Ende der 32. Woche zu verhindern. Wenn das gelingt, allein durch eine Behandlung, die nur darauf ausgerichtet ist, diese Bakterien, die krankmachend sind, zurückzudrängen, dann ist viel gewonnen, dann ist eigentlich alles gewonnen. Wir definieren bei dieser Problematik die Heilung anders, nicht als Beseitigung einer Infektion, sondern als Verhinderung der Frühgeburt.
Also bis zur 32. Woche ist diese oder sollte diese Frühgeburt hinausgeschoben werden. Also danach ist das Kind einigermaßen oder fast vollständig entwickelt,
ja.
Sodass die Risiken der dann Geburt in der 35. Woche nicht so hoch sind.
Genau das ist richtig. Die Neonatologen, also diejenigen, die sich mit dem Neugeborenen befassen, sind heute in der Lage, ab etwa Ende 32. Woche in sehr guter Weise diesen Kindern zu helfen, diese Kinder so zu betreuen, dass sie ungeschädigt ins Leben entlassen werden können. Das Dilemma besteht aber darin, dass frühe Frühgeburten, und bei frühen Frühgeburten sprechen wir vom Beginn der Lebensfähigkeit, so etwa um die 24. Schwangerschaftswoche herum bis zum Ende der 32. Woche, dass hier die Behandlungsmöglichkeiten wohl gegeben sind, der Ausgang aber nicht so günstig sein muss, wie sich das ein Elternpaar wünscht. Und der andere Punkt ist der, wir sind heute in der Lage, Kinder aus der 24. Woche durchaus zu schützen, großzuziehen, aber wir können nicht in allen Fällen verhindern, dass es zu Schädigungen kommt. Und Es darf vermutet werden, dass die 24. Woche so in etwa die Grenze darstellt, die auch in zumindest naher Zukunft nicht unterschritten werden kann. Mit anderen Worten, es kommt darauf an, nicht Frühgeburten gut zu betreuen und möglichst schädigungsfrei ins Leben dann zu entlassen nach der Klinikbetreuung, sondern es kommt uns darauf an, die Frühgeburt an sich zu verhindern. Denn das ist der unvergleichlich klügere Ansatz, das Übel bei der Wurzel zu packen und nicht die Auswirkungen des Übels dann zu beheben.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen,
UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt UKW 105,2 MHz.
Im Stadtgespräch geht es heute um Frühgeburten, genauer gesagt um das Verhindern von Frühgeburten. Und Gast im Studio ist Professor Dr. Udo Heume. Nach seiner Meinung nach kommt es nicht darauf an, Frühgeburten gut zu betreuen und möglichst schädigungsfrei ins Leben zu entlassen, sondern Frühgeburten zu verhindern. Ich setze das Gespräch mit ihm nun fort.
Man kann Frühgeburten also gut behandeln, aber ich denke, es ist doch schon ein Unterschied, wo das Kind geboren wird.
Das ist der nächste Punkt. Die Betreuung von Frühgeborenen ist natürlich ausgesprochenes Spezialistenkönnen, sodass das an Perinatalzentren nach Möglichkeit bei den frühen Frühgeburten gebunden sein soll, muss. Nicht immer gewährleistet ist, weil die Frühgeburt ja auch überraschend auftreten kann. Dann muss verlegt werden. Aber das Dilemma besteht eben auch darin, dass wir von den Frühgeburten dann oder seine Frau von einer Frühgeburt dann bedroht wird, wenn diese Frühgeburt nicht mehr aufzuhalten ist. Und dem muss vorgebeugt werden.
Da sind wahrscheinlich die Entwicklungsländer nach wie vor benachteiligt.
Das ist genau der Punkt, den wir auch bei unseren ganzen Projekten im Auge hatten. Wir machen ja diese Untersuchungen seit 1998, 1997 bereits in Erfurt. Die Frühgeburtlichkeit kann nur dann zurückgedrängt werden, wenn wir ein Programm haben, das einfach ist. Es ist nicht mit hoher Erfahrung, mit ganz ausgefeilter Technik und mit der Anwendung von Ultraschall und, dem Problem beizukommen, sondern wir müssen die Frauen als aktive Partner mit ins Boot holen. Die Frauen müssen sich selbst untersuchen und das können sie eben nur mit einfachen, preiswerten Testen, ja, wenn sie so wollen, von Deutschland bis an in die Sahelzone. Und das Programm, wie wir es entwickelt haben, wird auch in Asien angewendet, in Russland angewendet, hat in den USA Anwendung gefunden. Es muss eben einfach und billig sein.
Und es ist also auch für die Frau, für das Bewusstsein der Frau, etwas Nachhaltiges für das Kind zu tun, ganz wichtig, mit diesem Test auch entsprechend umzugehen.
Das ist richtig. Im Wesentlichen ist ja die Frau in der Schwangerschaft doch Objekt. Sie ist diejenige, die untersucht wird, obwohl wir eigentlich immer sagen, und jeder weiß das, dass Schwangerschaft keine Krankheit ist. Aber sie geht zum Arzt, sie wird untersucht, sie ist Objekt der Betreuung und mit diesen Selbsterkennungsstrategien wird sie zum Subjekt. Sie kann sich bestätigen, sie kann sich beruhigen. Wenn eine Messung mal im Bereich ist, wo das Ergebnis als fragwürdig eingestuft wird, kann sie nochmal nachmessen und. Frauen lieben es, nicht nur auf den Arzt vertrauen zu müssen oder die Hebamme.
Also das Selbstbewusstsein auch zu stärken, ich habe etwas getan und ich bin auf dem richtigen Weg.
Ja, das ist ein Paradigmenwechsel geradezu. Vor 60, 70 Jahren wurde der Mutterpass eingeführt. Man hat Frauen in eine ganz intensive Betreuung genommen, hat sie über die Schwangerschaft an bestimmte Termine herangeführt, die sie wahrnehmen sollten, um einen gesunden Verlauf der Schwangerschaft zu gewährleisten. Der Paradigmenwechsel besteht jetzt darin, dass die Frauen mit ins Boot geholt werden, in dem Sinne, dass sie eben selber auch etwas dazu beitragen, die Schwangerschaft zu kontrollieren und Risikofaktoren rechtzeitig zu erkennen, zu einem Zeitpunkt zu erkennen, wo noch gegengehalten werden kann.
Herr Professor Holme, Sie haben zusammen mit der Landesregierung in Thüringen eine Initiative vor einigen Jahren schon ins Leben gerufen, die also dazu auch aufruft, Frühgeburten zu verhindern, um gerade das an die Mütter heranzutragen, was Sie gerade gesagt haben. Was ist aus dieser Aktion geworden?
Ja, wir haben, da muss ich ein wenig weiter ausholen, 1998 und dann im Jahr 2000 Untersuchungen gemacht im Raum Erfurt und dann im Gesamtthüringen, bei denen es uns gelungen ist, die frühe Frühgeburtlichkeit nahezu zu halbieren. Das ist ein Erfolg gewesen. Wir seither und vorher sowieso nicht in keinem der deutschen Bundesländer erzielt werden konnte. Und dann ist das Ganze eingeschlafen. Das war immerhin ein Projekt, das 500.000 Mark damals gekostet hat. Und das ist an der Finanzierung gescheitert. Und dann haben wir im gewissen Sinne abgewartet, ob sich eine Alternative findet, ob eine andere Untersuchergruppe, eine andere Forschergruppe mit Vorschlägen kommt, wie wir dem Problem Frühgeburtlichkeit, das ja fern von gelöst ist, beikommen können. Die Frühgeburtlichkeit geht ja bundesweit nicht zurück, sie nimmt eher zu. Und sind dann an die Landesregierung herangetreten. Der Ministerpräsident und die Gesundheitsministerin Frau Werner haben sich da sehr offen gezeigt. Wir haben im Jahre 2016 ein Programm auf den Weg gebracht, das darin besteht, Frauen aufzufordern, sich den pH-Wert selbst in der Scheide zu bestimmen oder zumindest mit dem Arzt das zu diskutieren und dann diese pH-Messhilfen anzuwenden oder anwenden zu lassen durch den Arzt. Das ist in diesem Programm offen gelassen, weil wir ja niemanden Vorschriften machen können. Aber so wie die Anti-Raucher-Kampagne laufen, hat die Landesregierung das auch auf ihre Fahnen geschrieben, sodass in den Wartezimmern der Ärzte über Plakate für diese Aktion der pH-Selbstmessung und damit der Frühgeburtenvermeidung geworben wird und auch in jedem Mutterboss diese Aufforderung als ein kleines Flugblatt eingelegt ist. Das Ganze machen wir im Zusammenwirken mit dem Berufsverband der Frauenärzte in Thüringen, der diese Aktion logistisch und organisatorisch unterstützt. Und das Ganze scheint wieder zu Ergebnissen zu führen, wie wir sie 1998 und 2000 hatten. Sprich, die Frühgeburtlichkeit ist im Jahre 2017 doch wieder zurückgegangen. Und so etwas kann ja kein Zufall sein.
Und an dieser Stelle möchten Sie natürlich auch weiter arbeiten. Herr Professor Holme, lassen Sie uns nochmal auf die Frühgeburten selbst zurückkommen. Sie haben vorhin gesagt, dass es da doch bei den frühgeborenen Kindern also zu erheblichen Risiken kommen kann, die also trotz guter Behandlung nicht auszuschließen sind. Was sind da für Risiken?
Ich will ja keine Schreckensbilder zeichnen, aber wenn Sie in Entwicklungsländern als Geburtshelfer durch die Straßen gehen, über die Märkte gehen, sehen Sie, wie diese Kinder in nicht problematischer Situation, sie sind hilflos, mehr oder weniger ohne jede Chance der Entwicklung. Bei uns ist das etwas anderes, da wird es aufgegriffen, diese Kinder werden gefördert, aber auch Förderung bedeutet ja, dass diese Kinder nicht so aktiv am Leben teilnehmen können, wie es normal entwickelte, normal geborene Kinder können. Die Frühgeburtlichkeit ist im Bewusstsein der Bevölkerung nicht so massiv als Bedrohung wahrgenommen, wie es zum Beispiel Krebs ist oder HIV. Das ist dann sicher ein Widerspruch. Denn wenn man es in eine Relation setzt und betrachtet, was Frühgeburtlichkeit bedeutet, dann ist die Frühgeburtlichkeit das Problem, das höherrangige Problem. Sie sagten es schon, 8% Frühgeborene, auch Sie und mich, hat ja die Frühgeburtlichkeit einmal bedroht, als wir in der Gebärmutter unserer Mütter waren. Und so geht es ja jedem. Jeder, der normal geboren wurde, kann glücklich sein. Und um hier die Situation zu verbessern, ist unser Programm auf den Weg gebracht worden. Es ist ausgesprochen preiswert, wenn man bedenkt, dass die Frühgeburtlichkeit andersherum gerechnet das sozialmedizinische Problem weltweit schlechthin ist. Bloß um ein Beispiel zu sagen, die Frühgeburtlichkeit, ein Jahrgang Frühgeborener kostet in den USA so viel wie das gesamte nationale AIDS-Programm. Das ist so die Dimension, in der wir uns bewegen. die wir aber verdrängt haben. Wir denken nicht an die Krankenhausbetreuung, wir denken nicht, die Frühgeborenen erfahren müssen, wir denken nicht an die Beschulungsmaßnahmen, Kindergartenberentung, Arbeitsausfall der Eltern und. So gesehen summiert sich das für jede Nation, für jedes Land weltweit zu einer Problematik, die an erster Stelle steht.
Dazu vielleicht noch, also das ist vielleicht nicht das Hauptproblem, aber der psychische Druck, der dann auch auf den Eltern liegt, mit einem frühgeborenen Kind erstmal klarzukommen, die ganzen Aufnahmen, die ganzen Maßnahmen wahrzunehmen und zu unterstützen, das ist ja auch eine riesige Belastung.
Unbestritten. Dazu kann ich bloß nicht so viel sagen, weil das ist etwas, was sehr individuell ist bei den einzelnen Paaren oder insbesondere bei den Müttern und was natürlich auch sich ein wenig unserer Kontrolle als Geburtshelfer entzieht. Unsere Aufgabe als Geburtshelfer ist es, möglichst erst am Termin eine möglichst schonende Entbindung der Frau oder eine andere, auf der anderen Seite eine schonende Geburt des Kindes zu gewährleisten.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Es gibt kein verankertes Wissen und keinen gesellschaftlichen Kurs über die Frühgeburtlichkeit und den Umgang mit ihr. Obwohl nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO etwa 10% aller Kinder zu früh geboren werden. Frühgeburten lassen sich aber verhindern. Das ist das Thema heute hier im Stadtgespräch und Gast im Studio ist Professor Dr. Udo Heume, mit dem ich das Gespräch nun fortsetze. Herr Professor Heume, bei den Frühgeburten und auch überhaupt bei Schwangerschaften ist ja immer die Frage auch, wie hoch ist die Sterblichkeit der Mütter, wie hoch ist die Sterblichkeit der Frühgeborenen selbst, die also wahrscheinlich statistisch gut erfasst sind. Sie haben selbst auch auf diesem Gebiet gearbeitet. Die Sterblichkeit der Mütter aufgrund von Infektionen während oder vor der Geburt ist doch ganz erheblich.
Das ist richtig. Wir befassen uns ja als Geburtshelfer in Mitteleuropa mit der Frage der Frühgeburtlichkeit vorrangig. Und die Müttersterblichkeit in Mitteleuropa ist gering. Auf der anderen Seite steht aber, dass das, was zur Frühgeburt führt, ja eine Art von Infektion ist, die einem Abszess gleichkommt, einem Abszess in der Scheide. Und vor diesem Hintergrund ist zu sehen, dass pro Tag weltweit etwa 800 bis 1000 Frauen an den Folgen einer Schwangerschaft sterben. Das ist also ein weiterer Aspekt dieses so simplen Früherkennungsprogramms, der bislang nicht ausreichend untersucht ist, der sich aber abzeichnet.
Also pro Tag 1000, das sind 365.000 Frauen im Jahr.
Das ist so etwa die Größenordnung und nach Zahlen, die im Jahre 2015 erhoben wurden, ist es auch so, dass etwa pro Jahr noch 6 Millionen Kinder vor Erreichen des fünften Lebensjahres sterben und darunter etwas über 1 Million allein durch Frühgeburtlichkeit. Sie sehen also, um das noch einmal zu verstärken, dass das Problem Frühgeburt ein Problem ist, das wir in Deutschland haben, dass aber die Untersuchung, die wir machen, darauf zielt, ein Programm zu entwickeln, zu bestätigen, das weltweit angewendet werden kann, weil es eben so ausgesprochen simpel und preiswert ist.
Herr Professor Heume, ein Anliegen ist es natürlich auch, das, was Sie vorhin schon mal erwähnt haben, dieses Problembewusstsein in die öffentliche Diskussion hineinzubringen, da wo sie zurzeit nicht angekommen ist. Sie haben angedeutet, dass Sie da in Thüringen relativ gute Bedingungen haben, dass Sie da offene Ohren auf die bei der Landesregierung gefunden haben. Wie geht es denn jetzt weiter mit diesem Programm?
Herr Dr. Hesse, der Vorsitzende des Berufsverbandes der Frauenarzt und meine Person, sind ausgesprochen dankbar, dass sich der Ministerpräsident so offen gezeigt hat für die Unterstützung dieses Programms und die Ministerin Werner letztlich mit als Initiatoren dieses Programmes agiert. Wir schreiben das Programm fort. Der finanzielle Aufwand für die Werbung ist wirklich limitiert und so gesehen wird das Ganze auch fortgeführt werden. Die Kosten für die Selbstmessung halten sich auch im zweistelligen Bereich, also für die Frau sowieso kein Problem, weil die Krankenkassen aufgefordert sind und auch zugestimmt haben, diese Selbstmessung zu erstatten. Und im Augenblick sieht es so aus, dass wir jetzt auf ein Gespräch zugehen mit dem Ministerpräsidenten und der Ministerin, wie es weitergehen kann. Also das Programm läuft ja und wir treffen uns Anfang 2019 zu einer kleinen Konferenz bei uns in der Klinik und werden da besprechen, wie das konkret weitergehen kann, wie es weitergehen wird. Aber Sie sehen, dass die Unterstützung durch die Landesregierung fortbesteht und das ist eben wirklich etwas, was uns Mut macht. Das macht uns auch Mut, dass wir es schaffen werden, dieses Programm dann auf die anderen Bundesländer auszudehnen. Das ist aber etwas, was wir im Augenblick noch nicht konkret aussagen können.
Jetzt haben Sie gesagt, in unserer Klinik, das ist die Ilm-Klinik, in Arnstadt.
Ja, das ist jetzt die Ilm-Kreisklinik in Arnstadt. Ich war ja lange in Erfurt tätig, bin aber seit meinem Ausscheiden dort Klinik in Arnstadt leitender Arzt, ja.
Herr Holme, lassen Sie uns noch mal einen Blick über die Landesgrenzen werfen. Wie sieht es denn in anderen Bundesländern aus? Gibt es da ähnliche Aktionen oder ist Ihre Initiative da auf fruchtbaren Boden gestoßen?
Ich hatte initial immer die Vorstellung, dass so etwas, was wir hier gemacht haben, ja, als wissenschaftliche Arbeit betrachtet werden kann. Aber es sieht doch so aus. Und das haben ja auch schon andere Wissenschaftler erfahren und auch berichtet, dass man die Politik braucht. Es geht einfach nicht, ein großes Programm, eine Idee umzusetzen, aus der Klinik heraus, aus den Arztpraxen heraus. Sie brauchen politische Unterstützung. Auch das Mammographie-Screening, die Früherkennung des Brustkrebses, ist ja etwas, was letztlich nur deshalb funktioniert, weil die Politik es angeschoben hat. Und seit wir auf dieser Basis arbeiten, habe ich wirklich gute Hoffnung, dass wir damit ein Programm weiterbringen können, das den Frauen, den Schwangeren in Deutschland hilft und dann vielleicht auch noch über Deutschland hinaus angewendet werden kann, solange wie wir keine bessere Alternative haben. Aber einfacher und billiger geht es vermutlich nicht.
Herr Professor Holme, wenn jetzt jemand die Sendung hört und sich dafür interessiert oder selbst vielleicht im Bereich seiner Familie schwangere Frauen hat und den Tipp weitergeben will, wo kann man sich denn informieren?
Unsere Frauenärzte im Land Thüringen sind darüber informiert. Die Rundschreiben des Berufsverbandes heben jedes Mal wieder auf diese Aktion ab, berichten die Zwischenergebnisse. Die Frauenärzte sind umfassend informiert und können die Frauen beraten. Die Messhilfen, welche auch immer, gibt es in den Apotheken zu erwerben und die Kosten werden von den Krankenkassen erstattet. Zumindest ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, dass sich da eine Krankenkasse nachhaltig geweigert hätte.
Vielleicht können Sie die Kosten noch ein bisschen...
Das ist unterschiedlich und ich möchte auch nicht Werbung machen für ein Produkt, das wir entwickelt haben. Aber das besteht natürlich ein Interessenkonflikt. Aber es gibt verschiedene Messhilfen für die pH-Messung.
Was muss man ausgeben? 12, 15 Euro, 20 Euro,
50? Also für eine Schwangerschaft dürften 20, 30 Euro genügen, ja, im Höchstfalle. Gut angelegtes Geld, gut, ja. Ja,
denke ich auch, ja. Herr Professor Holme, vielen Dank für diese Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass diese Aktion auch tatsächlich Fuß fasst bei allen werdenden Müttern, nicht nur in Thüringen, sondern auch in ganz Deutschland und natürlich auch europaweit. Ich würde Sie gern im nächsten Jahr wieder einladen, um dann mal eine Bilanz zu ziehen. Was ist daraus geworden?
Ja, vielen Dank. Ich danke auch, dass Sie mir die Möglichkeit hier gegeben haben, das zu propagieren, damit möglichst viele Frauen diese Information erhalten. Und davon lebt ja auch das Programm. Der andere Punkt ist ja, die nächsten Zahlen, die Zahlen für das Jahr 2018, werden wir etwa im Mai 2019 haben. Und dann können wir wieder miteinander reden.
Okay, vielen Dank.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen noch eine schöne Adventszeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Richard Schäfer.